HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vier Hörbücher haben wir auch heute wieder für Sie im Programm. Um eine wahre Geschichte geht es im Hörbuch von Simeon Waite. Sie spielt in Kalifornien. Dann möchten wir Ihnen eine Autorenlesung mit Musik vorstellen, die uns ans Meer in die Normandie führt. Es geht außerdem um den lang ersehnten neuen Roman des schwedischen Erfolgsautors Jonas Jonasson, der auch als Hörbuch vorliegt. Und das Kinder- und Jugendhörbuch weckt die Vorfreude auf die Adventszeit. Mit dem ersten Hörbuch tauchen wir ein in die Geschichte der USA in den 1970ern. Es trägt den Titel Foucault in Kalifornien, wie der große Philosoph im Death Valley LSD nahm, eine wahre Geschichte. Und geschrieben hat diese Geschichte Simeon Waite. Dorothee Meyer-Karweg, erst einmal, wer ist denn dieser Simeon Waite?
Der ist 1940 geboren und war Assistenzprofessor an der Claremont Graduate School. Und 1975 hörte er, dass Michel Foucault Kalifornien besuchen würde als Gastprofessor an der Universität von Berkeley. Und das ließ sich Waite nicht entgehen und lud Foucault ein. Immerhin, Foucault galt und gilt als einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Also bedeutende Werke sind beispielsweise Wahnsinn und Gesellschaft, die Ordnung der Dinge sowie Überwachen und Strafen. Und Foucault lässt sich nicht nur auf die Einladung ein, sondern fährt dann mit Simeon Waite und dessen Partner Michael Stoneman ins Death Valley und nimmt dort mit denen LSD zum ersten Mal in seinem Leben. Und aus dieser Begegnung entwickelt sich dann sogar eine langjährige Freundschaft, die geht bis zum Tod von Foucault. Der starb 1984 an AIDS mit nur 57 Jahren. Simeon Waite schrieb diese Episode im Death Valley und generell die über den Besuch von Michel Foucault auf. Das Manuskript blieb dann aber viele Jahre in seiner Schublade.
Wie kam es jetzt dann an die Öffentlichkeit?
Ja, die amerikanische Autorin Heather Dundas hat die Geschichte ausgegraben und in einem längeren Vorwort schreibt sie davon. Und da hören wir gleich mal rein. Es liest Bettina Kurt.
Zum ersten Mal hörte ich diese Geschichte 2014 als Doktorandin an der University of Southern California. Es fiel mir allerdings schwer zu glauben, dass ein Philosoph von der Bedeutung und Prominenz Foucaults sich die Zeit genommen haben sollte, mit zwei Fremden einfach so einen Ausflug zu machen. Und noch unglaubwürdiger fand ich, dass er sich im Alter von 49 Jahren mit diesem Typen auf ein LSD-Experiment eingelassen haben sollte. Mir schien die ganze Anekdote komplett absurd. Und sie löste etwas zutiefst Verächtliches in mir aus. Ich hasste Theorie und ich hasste Foucault, der all den Dünkel und die Arroganz der selbsternannten akademischen Theorie-Elite zu verkörpern schien. Als ich erfuhr, dass Foucaults Gastgeber im Death Valley, ein Mann namens Simeon Waite, ein unveröffentlichtes Manuskript über dieses Erlebnis in der Wüste geschrieben haben sollte, beschloss ich, ihn ausfindig zu machen. Ich wollte an Waites Aufzeichnungen kommen und sie benutzen, um eine Satire über bekloppte Akademiker in der Wüste zu schreiben.
Das war also das Ziel von dieser Heather Dundas. Es kam dann doch ein bisschen anders. Sie lernte Simeon Waite kennen, mittlerweile ein zahnloser alter Mann. Sie treffen sich dann mehrmals, freunden sich sogar an und er erzählt eben von dieser Begegnung mit Foucault in den 70er Jahren und er findet dann auch noch alte Fotos und gibt ihr auch sein Manuskript. Inzwischen ist Heather Dundas fasziniert von der Geschichte. Wenig später stirbt Waite 2017 mit 77 Jahren. Heather Dundas bringt das Manuskript dann 2019 in den USA heraus. 2022 erschien es dann bei Kiepenheuer und Witsch auf Deutsch und nun eben auch als Hörbuch beim Verlag Speaklow.
Jetzt schauen wir uns die Geschichte noch mal ein bisschen genauer an. Was erlebt denn Foucault in Kalifornien?
Also Simeon Waite hatte Foucault schon in seinem ersten Brief in der Einladung vorgeschlagen, dass er mit ihm ja mal einen LSD-Trip nehmen könnte, wenn er das wolle. Und Foucault lässt sich wirklich darauf ein. Er ist auf der Suche nach der besonderen Grenzerfahrung und zu dritt, also Simeon Waites Freund, der Pianist Michael Stoneman, ist auch dabei, fahren sie dann 4 Stunden ins Death Valley. Dort trinken sie Grand Marnier, rauchen Gras und nehmen dazu dann noch LSD. Und da hören wir auch mal rein. Waites Text wird gelesen von Julian Mehne.
Michel machte es sich in einer kleinen Senke zwischen zwei türkisblauen Erhebungen bequem. Obwohl sein Blick aufmerksam war, schwieg er und wirkte leicht verblüfft. Meine Sorge über seine Zurückhaltung ließ ein wenig nach, als er energisch nach der Pfeife griff, einen langen Zug nahm und sie dann, wie die Cheshire Cat, grinsend weiterreichte. »Es ist sehr schwierig, in Frankreich reine Drogen zu finden«, sagte er, offensichtlich damit beschäftigt, welche drogenartigen Eigenschaften das himmlische Elixier haben könnte. Er nippte langsam an seinem Grand Marnier. »Selbst das gute Zeug, das es in Frankreich gibt, landet in Amerika. Ich verstehe das nicht. Nicht, dass ich nicht die Gelegenheit gehabt hätte, alle möglichen Substanzen in Frankreich zu probieren. Ich war auf Partys, auf denen man mir sogar LSD angeboten hat. Aber wie ich schon sagte, mein Geliebter hat für uns beide abgelehnt. Ich glaube, er kann so gut Nein sagen zu Halluzinogenen, weil er so eine spezielle Beziehung zu seinem Körper hat. Letzten Endes sind wir unsere Körper.« Foucault hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Und noch irgendwas anderes.« »Das ist es«, dachte ich. »Das ist die von Foucault ausgerufene Revolution des menschlichen Bewusstseins. Alle anderen westlichen Philosophen kreisten immer nur um den Verstand, um Ideen. Foucault aber behauptet das Primat des Körpers und die Macht des Diskurses.«
Das war ein Ausschnitt aus Foucault in Kalifornien, wie der große Philosoph im Death Valley LSD nahm, interpretiert von Julian Mehne. Und Foucault sagte später nach den Aufzeichnungen von Simon Waite, dies sei eine der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens gewesen.
Sie haben es gerade gesagt, Julian Mehne haben wir hier gehört und ich habe den Eindruck, dass er auch Spaß daran gehabt hat bei dieser Lesung.
Ja, finde ich auch. Er liest den Text schon mit so einer gewissen interessierten Distanz, wie so ein Wissenschaftler, der ein Experiment beschreibt. So war es ja eigentlich auch. Dabei ist er aber auch wohlwollend. Ach ja, man spürt auch eine gewisse Ironie. Also auch ein bisschen Schalk klingt da durch und das Hörvergnügen ist dann ganz auf meiner Seite gewesen. Also ich habe wirklich gern gehört.
Ist das auch mit ein Grund, warum dieses Hörbuch bei der Jury der HR2-Hörbuchbestenliste so gut angekommen ist? Es ist ja auf den 4. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste November gesetzt worden. Das ist ja eigentlich nur eine kleine Episode im Leben Foucaults.
Ja, das liegt sicher auch an der sehr souverän gekonnten Lesung, aber natürlich auch am Inhalt. Denn durch diesen Bericht von Simon Waite kommt man Foucault als Menschen unglaublich nah. Und damit haben Text und Hörbuch wohl auch Foucault-Kennern etwas Neues zu bieten. Also Foucault fühlt sich in Kalifornien offensichtlich sehr wohl, das spürt man. Er bewundert, wie offen die Studenten und Studentinnen in Kalifornien mit Homosexualität umgehen, auch grundsätzlich mit Sexualität. Er führt auch sehr offene Gespräche mit Waite und dessen Freund. Und ja, es ist schon erstaunlich, dass er sich auf diesen Trip überhaupt einlässt, fernab der Zivilisation. Also so harmlos ist LSD nun mal gar nicht. Zumal, wenn man dazu eben noch andere Drogen nimmt, also Gras und Alkohol. Also es zeigt, dass dies eine sehr experimentierfreudige Zeit war. Der Bericht von Simon Waite ist übrigens nicht mit dem Trip beendet. Waite hängt dann noch Treffen von Foucault mit Studenten und Studentinnen an. Das Gespräch wurde aufgezeichnet und transkribiert und da stellen die jungen Menschen Fragen. Und auch das hat mich sehr beeindruckt, wie intelligent und interessiert und informiert diese Studentinnen und Studenten waren und wie gut sie mit dem großen Denker diskutierten. Also es hat mein Vorurteil gegenüber amerikanischen Universitäten etwas ins Wanken gebracht.
Also Dorothee Meyer-Karweg, Sie stimmen dieser Hörempfehlung der Jury der HR2-Hörbuchbestenliste zu.
Ja, unbedingt, zumal dieses Hörbuch schlicht gut unterhält. Also es ist immer wieder richtig witzig.
Vielen Dank. Wir sprachen über Foucault in Kalifornien, wie der große Philosoph im Death Valley LSD nahm. Eine wahre Geschichte von Simon Waite. Gelesen von Julian Mehne und Bettina Kurt. Es ist eine MP3-CD, 4 Stunden, 10 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro, erschienen bei Speaklow. Dieses Hörbuch kam auf den 4. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste November. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und in Hessen aufgewachsen ist auch der Schriftsteller, Journalist und Sprecher Gerd Heidenreich. Er ist in Darmstadt aufgewachsen. Er hat dann in München Literaturwissenschaft studiert, hat Bühnenstücke geschrieben, Reisebilder und Reportagen und war Anfang der 1990er Jahre Präsident des Deutschen PEN. Der Fall, die Wiederkehr der Nashörner, das Schweigekind, die Schamlosen, das sind einige Titel, Romane und Essays aus der Feder von Gerd Heidenreich. Er wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet und hat zahlreiche Preise gewonnen. Heute lebt Gerd Heidenreich in Bayern, aber auch in der Normandie. Und von dort, vom Meer, hat er etwas mitgebracht. Dorothee Meyer-Karweg, einen atlantischen Gesang, so beschreibt er das Werk, das ja eigentlich den schlichten Titel »Das Meer« trägt.
Ja, das ist ein Langgedicht, so nennt er es, in 28 Strophen über die See und die Kreidefelsen in der Normandie. Ja, seit den 1970er Jahren verbringt Gerd Heidenreich jedes Jahr mehrere Monate an dieser französischen Atlantikküste. Und seither schreibt er auch seine Erfahrungen und Empfindungen angesichts des Meeres auf. Er malt sozusagen die Küste und das Meer mit Worten. Und ich habe das Hörbuch mitgebracht, weil Text und Lesung und Musik, übrigens von Sohn Julian Heidenreich, eine sehr schöne Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Und in unserer doch sehr aggressiven Zeit setzen sie damit einen wohltuenden Kontrapunkt. Und bevor ich jetzt viel mehr sage, hören wir erstmal rein.
Der Morgen. Mädchenhaft rennst du im Morgen an Land. Vor mir springt dein Schaum auf, als wäre ich dir neu. Die Wellen verspielen sich. Dein sonstiger Ernst ist heute eine abgeworfene Maske, die der Himmel davonträgt. Helle See, ich staune, wie sehr du über mich scherzt und meine Schwermut für ungewichtig erklärst.
Gerd Heidenreich mit »Der Morgen«, einer Strophe aus dem Langgedicht »Das Meer«. Ja, Gerd Heidenreich beschreibt die Tageszeiten am Meer, also Morgen und Abend. Er beschreibt die ruhige, glatte See, ebenso wie den Sturm, die Wolken über dem Meer, das Licht, auch die geheimnisvolle Tiefsee. Und dabei hat das Meer für ihn immer wieder etwas, ja, sehr Sinnliches und auch Betörendes.
Er selber ist ja auch ein erfolgreicher Sprecher und hat hier mit einer sehr sonoren Stimme gesprochen, die selbst so eine große Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. Das passt ja wunderbar zum Text. Jetzt haben Sie aber auch vorhin erwähnt, dass es noch Musik gibt. Wie korrespondiert die denn mit den Versen?
Ja, mal stehen die Strophen, wie wir es gerade gehört haben, für sich allein. Mal werden sie mit Synthesizer-Klängen kombiniert, die dieses Auf und Ab der Wellen und der Gezeiten aufgreifen. Und die wurden komponiert und gespielt von Julian Heidenreich, dem Sohn von Gerd Heidenreich, der ist 1980 geboren. Er ist Musiker und Komponist für Fernsehen und Film, fürs Radio und auch für Hörbuchproduktionen. Und sein Sound schmiegt sich, wie ich finde, sehr harmonisch an die Zeilen von Gerd Heidenreich. Auch dazu ein Beispiel, wobei ich die Musik eingeblendet habe.
Die Rosen. Noch nicht die Rosen gesehen auf den Wellen? Abends, wenn das Licht schon errötet und dir das Finale verspricht, in dem sich der sinkende Tag furioso vollendet. Vorher erscheinen die Rosen, wo kreiselnde Winde aus schierem Übermut sich auf der Dünung einfinden und Volksliedern gleich die Wellenränder mit singbaren Blüten bestücken. Schnell verklingenden Rosen aus Wasser und Licht, die vielleicht Einbildung sind. Und doch höre ich sie, auch noch in größter Entfernung, wenn über meinen blühenden Garten an Land das Meer sich legt, weil beide sich lieben.
Eine schöne Einstimmung war das mit dieser Musik in diese Texte. Mhm. Man hat das Gefühl, man versteht, was er sagen will, auch ohne den einzelnen Sätzen zu folgen.
Ja, finde ich auch. Also man kann dieses Hörbuch wirklich auf mehrere Arten hören. Man kann genau auf die Worte achten oder sich schlicht so diesem Sound hingeben. Also es klingt wie so ein Auf und Ab des Wellenrauschens. Ein ganz interessanter Effekt.
Also über die Sprache und die Musik wird ein Effekt erzeugt. Jetzt geht es natürlich auch um den Text an sich, um die Sprache, um das, was er ausdrücken will. Um die Gewalt des Meeres sicherlich auch.
Ja, um die Gewalt des Meeres, auch die Schönheit. Aber immer, wenn man gerade selbst mit diesen Versen ganz abtaucht in allzu große Sinnlichkeit und Transzendenz, bricht Gerd Heidenreich auch gern mal den Ton und schreibt dann plötzlich vom Meer als H2O mit Natrium, Chlorid, Magnesium und Mangan. Er schreibt dann auch von der Verseuchung des Meeres durch den Menschen, von leeren Wasserflaschen, einer zerbrochenen Sonnenbrille. Also insgesamt beschreibt Heidenreich den Menschen als Beherrscher und Beherrschten durch das Meer und als Wesen, das das Meer und das Leben niemals richtig verstehen wird.
Die Antwort. Ich bin das Meer. Ich habe keine Seele. Ich bin das Meer. Ich kenne Ewigkeit. Mit deinem Leben habe ich nichts zu tun. Ich bin das Meer und kann von dir nichts wissen. Ich habe keine Augen, keinen Mund. Ich bin nicht, was du siehst und nimmst und nutzt. Ich bin das Meer. Du wirst mich nicht begreifen.
Ein Hörbuch zum Abtauchen für lange, ruhige Winterabende von Gerd Heidenreich, Das Meer, Atlantischer Gesang, eine Autorenlesung mit Musik von Julian Heidenreich. Es sind 3 CDs zum Preis von knapp 22 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Griot Verlag. Um 3 fast geniale Freunde geht es jetzt im Hörbuch von Jonas Jonasson. Er ist ein schwedischer Schriftsteller, 1961 geboren, hat Journalistik studiert, bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet und später selbst eine Medienfirma gegründet. Erst spät hat er angefangen zu schreiben, und zwar einen Roman, über den er jahrelang nachgedacht hatte und der weltweit zum Bestseller wurde, Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Auch seine weiteren Romane wurden Bestseller. Und wir sprechen jetzt über sein neues Hörbuch, 3 fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. Dorothee Meyer-Karwig, wer sind denn diese 3?
Das sind 2 Frauen und ein Mann, Schweden, die es in ihrem Leben bislang nicht ganz leicht hatten. Da ist einmal der etwas beschränkte Johann. Sein Stiefvater ist Diplomat, homosexuell und hat sich längst abgesetzt. Nach dem Tod der Mutter verkauft Johanns Halbbruder Frederik das gemeinsame Haus in bester Lage Stockholms, also richtig teuer, speist seinen Bruder Johann aber nur mit einem Wohnmobil ab. Frederik selbst zieht dann nach Rom, wo er die Stelle des Botschaftssekretärs annimmt an der schwedischen Botschaft. Und Johann, eben nicht der Hellste, hat aber Inselbegabung. Er kann erstens 80 amerikanische Spielfilme auswendig hersagen und er ist begnadeter Koch. Allerdings etwas weniger begnadeter Autofahrer und so kracht er bei seiner ersten Fahrt mit dem Wohnmobil gleich in einen Wohnwagen. Dort lebt Petra, die sich gerade umbringen möchte. Petra ist Physikerin und sie hat den Weltuntergang in 12 Tagen prognostiziert, was ihr allerdings niemand glauben mag. Sie will den Weltuntergang nicht abwarten, sondern sich sofort umbringen, weil sie ihr Leben für verfuscht hält. Sie hat den Strick schon um den Hals, als Johanns Wohnmobil eben in ihren Wohnwagen kracht. Da hören wir mal rein. Als Interpreten hören wir Jenja Lacher.
Die Prophetin verlor das Gleichgewicht, fiel vom Selbstmordhocker und landete weich auf ihrem Sofa. Die Fahrt ging noch ein wenig weiter, bis ein Baum ihr ein Ende machte. Sie kam auf die Füße und torkelte durch die Wohnwagentür, die schief in den Angeln hing, ins Freie, das Seil noch um den Hals. Da, wo eben noch der Wohnwagen gestanden hatte, stand jetzt ein Mann in ihrem Alter, hinter ihm ein Wohnmobil. »Was ist denn hier los?« sagte sie. »Kann man sich nicht mal in Ruhe aufhängen?« Johann bat um Entschuldigung. Es war wirklich nicht seine Absicht gewesen, ihr Ärger zu machen. Gaspedal und Bremse waren bloß so schwer auseinanderzuhalten. Die Pedale lagen ja ziemlich nah beieinander, sahen gleich aus und hatten dieselbe Farbe. »Dieselbe Farbe?« sagte die Frau vor dem Wohnwagen. Ihr war noch nie in den Sinn gekommen, dass ein Gaspedal überhaupt eine Farbe hatte. »Dich aufhängen?« sagte Johann, als ihm aufging, was er da eben gehört hatte. Die Prophetin sagte, das gehe einen, der nicht Auto fahren könne, nichts an. »Du musst den Wohnwagen mit dem Wohnmobil raufziehen, damit ich weitermachen kann. Wir brauchen ein Seil.« Johann zeigte unsicher auf ihren Hals. »Ein längeres Seil, du Idiot!«
Tja, so lernen sich Johann und Petra kennen. Johann macht sich nichts aus der Anrede von Petra. Du Idiot, so hatte ihn schon sein Bruder Frederik immer genannt. Daran ist er gewöhnt. Ja, später kommt dann noch die 75-jährige Agnes dazu, eine reiche Witwe, die ihr Geld als erfolgreiche Reisebloggerin verdient, wobei sie alle Reiseerlebnisse erfindet, also alles Fake. Zu dritt beginnen sie dann selbst eine Reise mit dem Wohnmobil. Die zwei Frauen machen Johann dann schnell auch klar, dass Bruder Frederik ihm Zeit seines Lebens wirklich böse mitgespielt hat. Und so wollen sie erstmal nach Rom, um den Bruder zur Rede zu stellen. Nach vielen Hindernissen kommen sie dann in der ewigen Stadt an und treffen Frederik vor der Botschaft. Doch bevor der seinen Bruder Johann mal wieder zur Sau machen kann, kommt der Botschafter selbst dazu.
»Guten Morgen, Frederik. Mit wem plauderst du da, wenn ich fragen darf?« Frederik hatte seine Zunge verschluckt. »Willst du uns nicht vorstellen?« Aber auch keine andere Wahl, als sie wieder hervorzuholen. »Selbstverständlich. Das hier ist mein Bruder, Johann, aus Schweden angereist. Und das ist Botschafter Ronny Gulden, mein Vorgesetzter.« »Sehr erfreut, Johann«, sagte der positiv denkende, beliebte Botschafter und gab ihm die Hand. »Was führt dich nach Rom? Einzig und allein Geschwisterliebe oder bleibt noch etwas Zeit fürs Sightseeing?« Johann sagte, wie es war. Man soll ja möglichst nicht lügen. »Ich bin hier, um meinem Bruder eins auf die Nase zu verpassen. Ein- oder zweimal. Darüber habe ich gerade nachgedacht, als Sie gekommen sind, Herr Botschafter.« »Hä?« sagte Frederik. Botschafter Gulden war begeistert. »Geschwisterliebe. Oh, ihr zwei seid ja goldig. Ich habe selbst einen süßen kleinen Bruder, den ich nie anders genannt habe als Scheißhaufen.« Ronny Gulden musste über sich selbst kichern, doch dann fiel ihm etwas ein. »Frederik, ich und ein paar müde Herrschaften und Damen haben gleich um 9 eine Planungssitzung. Heute ist ein besonderer Tag, aber, Johann, kannst du nicht um 4 Uhr nachmittags wiederkommen? Dann geben wir unseren jährlichen Botschafterempfang. Sonntag, ich weiß, aber die Tradition will es so. Es gibt einen halben Abend lang Häppchen, Sekt und drögen Diplomatentalk oder schlimmstenfalls den ganzen Abend. Möchtest du dich nicht zu uns gesellen?«
Ja, und auf dem Empfang lernt Johann Präsident Barack Obama kennen. Okay, er heißt eigentlich Obama, es kriegt Johann nicht so richtig hin und es tut der beginnenden Freundschaft zwischen den beiden keinen Abbruch. Das Verbindende zwischen Obama und Johann ist Festerbottenkäse, von dem Johann Obama regelrecht vorschwärmt und den Obama bald ebenso liebt, wie Johann es selbst tut.
Und diesen Käse gibt es wirklich?
Genau, Obama gibt's auch und viele andere Personen, die in Jonassons Roman auftauchen. Also das kennt man bei Jonasson, dass er Reales mit viel Fantasie mischt. Also es ist wirklich eine wilde Mischung, die drei Freunde dann bis auf eine Insel im Indischen Ozean verschlägt, wo Johann seinen wirklichen Vater kennenlernt, der jetzt dort als Diktator herrscht. Vor allem Agnes will den Diktator dazu bekehren, ein besserer Herrscher zu werden. Aber am Ende ist nicht so ganz raus, wer hier wen bekehrt hat.
Jetzt hat Petra ja den Weltuntergang vorausgesehen. Was ist denn damit?
Ja, das verrate ich mal nicht, aber dieser drohende Weltuntergang führt dazu, dass die Freunde eine ganze Menge Geld scheffeln können, und zwar indem sie übers Internet eine Wette anleiern. Eine Wette, die jedem das Doppelte des von den Teilnehmern eingezahlten Geldes verspricht, wenn es nicht zum Weltuntergang kommt. Also viele machen mit, denn wenn der Weltuntergang kommt, braucht man sein Geld eh nicht mehr. Ansonsten hat man 100% Gewinn gemacht.
Klingt erstmal nach einer genialen Idee, aber wenn es nicht zum Weltuntergang kommt, dann müssen die Freunde ja sehr viel Geld auszahlen.
Ja, genau, oder sich ziemlich schnell aus dem Staub gemacht haben.
Also das klingt wieder so nach einer echten Jonasson-Geschichte, übersprühen von Ideen und auch nach einem hohen Erzähltempo.
Ja, so ist es. Und der Roman wird, wie ich finde, extrem gut gelesen von Schenja Lacher. Der Theater- und Filmschauspieler hat schon Jonassons Roman Der Masai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte, gelesen. Und man spürt, dass er hier mit sehr viel Spaß beim Lesen dabei ist. Man hört den Witz in seiner Stimme und seine Empathie auch für die Hauptfiguren, die ganz am Schluss vielleicht nicht die Welt retten konnten, aber ihr eigenes Leben doch ein bisschen besser gemacht haben. Auch dank des Westerbottenkäses.
Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt von Jonas Jonasson. Aus dem Schwedischen von Astrid Arz, gelesen von Schenja Lacher. Es ist eine MP3-CD, 10 Stunden, 42 Minuten Laufzeit, ganz genau zum Preis von 24 €, erschienen in der Hörverlag.
Ja, auf der CD ist die leicht gekürzte Version zu hören. Als Download gibt es die Lesung dann aber auch ungekürzt. Sie ist dann eine gute Stunde länger und kostet rund 2 € mehr.
Kaum zu glauben, aber in einer guten Woche haben wir den ersten Advent. Und deshalb stellen wir heute auch eine Adventsgeschichte vor in 24,5 Kapiteln. So steht es auf dem Hörbuch für Kinder ab 6 Jahren. Es heißt Maximilian und der verlorene Wunschzettel und ist von Alex T. Smith. Dorothee Meyer-Karweg, erzählen Sie uns doch erstmal was über den Autor.
Ja, der ist 1985 geboren worden. Er ist ein englischer Illustrator und Autor, in Deutschland noch recht unbekannt. In England dagegen hat er schon für seine Bilderbücher einige Preise bekommen.
Jetzt haben wir es aber nicht mit einem Bilderbuch zu tun, sondern um das Hörbuch geht es heute.
Genau, Bilder haben wir hier nur wenige im Booklet dieses Hörbuchs für Kinder ab 6. Und die zeigen, dass Alex T. Smith sehr filigran und verspielt zeichnet. Aber stattdessen haben wir eben hier einen sehr versierten Sprecher, Peter Kämpfe. Der hat ja so eine sehr tiefe Bassstimme, bei der man sich als Kind wirklich sehr geborgen und aufgehoben fühlen kann. Also ins Sofa kuscheln, mit Decke zudecken, vielleicht einen Kakao bereitstellen. Und dann kann es losgehen mit der Adventsgeschichte.
Klingt richtig gemütlich. Mhm. Adventsgeschichte in 24,5 Kapiteln, heißt es, dass man da jeden Tag nur ein Kapitel hören sollte und dann am Ende nochmal ein halbes?
Ja, könnte man so machen, aber muss man nicht. Und ich glaube, kaum jemand wird das so machen. Man kann das Ganze auch gern in einem Rutsch durchhören.
Um was geht es denn da genau?
Es geht um eine kleine Maus, beziehungsweise einen Mäuserich, Maximilian heißt der. Und im Winter ist er immer auf der Suche nach etwas Warmem. Und da findet der Mäuserich doch tatsächlich auf der Straße dann einen Briefumschlag. Es ist der 24. Dezember und er freut sich, denn in dem Umschlag kann er sich einkuscheln. Und da hören wir mal rein.
Maximilian fuhr mit seiner Pfote über die ordentliche Handschrift. Dort stand: An den Weihnachtsmann im Christstollen, gleich hinter der Schneewehe, Nordpol. Dringend. Er schnappte nach Luft. Dies war kein gewöhnlicher Umschlag. Er war an den Weihnachtsmann adressiert. Das bedeutete, der Brief darin war sehr wichtig. Aber warum um alles in der Welt flatterte er hier herum und haute kleine Mäuse von den Socken? Sollte er jetzt nicht vielmehr auf einem ordentlichen Stapel in der warmen, behaglichen Werkstatt vom Weihnachtsmann liegen? Er muss verloren gegangen sein, als der Postbote den Briefkasten geleert hat, dachte Maximilian. Und so gerne er sich auch in den Umschlag gekuschelt hätte, um sich aufzuwärmen, so wusste er doch, dass er das wohl nicht tun konnte. Dieser Brief musste zum Weihnachtsmann.
Tja, und zwar ziemlich schnell. Für die Postzustellung ist es wirklich schon zu spät. Und weil Maximilian eine liebe Maus ist, weiß er, dass er selbst los muss. Er macht sich dann auf den Weg zum Nordpol, denn, das wissen wir ja, da wohnt der Weihnachtsmann.
Das ist aber ganz schön weit.
Ja, und Maximilian weiß auch nicht so genau die Richtung. Er läuft dann durch die Stadt an Geschäften vorbei, durch Matsch und Schnee. Und dann trifft er schließlich auf die Taube Lisbeth und das Rotkehlchen Georg. Und den erzählt Maximilian von seiner Suche nach dem Weihnachtsmann.
Lisbeth sah Maximilians Schnurrhaare zittern und wie er die Ohren hängen ließ. Er wirkte so verloren und niedergeschlagen. Na, dachte sie, das geht doch nicht. Lass uns nicht so viel Trübsal blasen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Nicht wahr, Georg? Georg, der an Lisbeth gelehnt ein Nickerchen gemacht hatte, zuckte zusammen und gab ihr schnell recht. »Oh ja«, sagte er, »eine Lösung.« Lisbeth wanderte im Kreis herum und machte sich große Gedanken. Dann entwich ihr ein aufgeregtes Quäken. »Wie dumm von mir«, sie plusterte sich auf, »folgt mir«. Mit diesen Worten starkste sie flink die Mistelgasse hinunter. Maximilian klemmte sich den Umschlag wieder unter den Arm, dann liefen er und Georg, ihre Freundin, hinterher. »Laufen wir zum Nordpol?« keuchte Maximilian, während er hinter Lisbeth herhüpfte. »Nein«, gurrte Lisbeth, ohne langsamer zu werden, »da müssen wir gar nicht hin, mein Lieber. Ich bin ziemlich sicher, dass der Weihnachtsmann bereits hier in der Stadt ist.«
Tja, wir hörten Peter Kämpfe nochmal und wir hörten auch, dass er nicht nur eine tiefe Brummstimme hat, sondern auch sehr gut in die verschiedenen Tiere schlüpfen kann, ihnen eine große Individualität geben kann. Also Lisbeth zeigt dem Mäuserich ein Plakat, auf dem steht, dass der Weihnachtsmann heute Abend im Kaufhaus zu finden sein soll. Also versucht der Mäuserich Maximilian dahin zu kommen. Er braucht dann aber noch mehrfach Hilfe, selbst eine Katze hilft dem Mäuserich. Ganz am Schluss trifft Maximilian tatsächlich auf den Weihnachtsmann und kann den Brief gerade noch rechtzeitig abgeben. Alles wird gut, auch für die Maus selbst. Sie bekommt schließlich ein sehr gemütliches Zuhause und muss niemals mehr frieren.
Ach, das klingt doch nach einer richtig schönen Adventsgeschichte und auch nach einer sehr angemessenen für eben kleine Kinder ab 6 Jahren.
Ja, es geht hier um Hilfsbereitschaft, es geht um Nächstenliebe, auch zwischen sehr unterschiedlichen Wesen. Etwas abenteuerlich ist es auch, aber definitiv nicht beängstigend. Und Peter Kämpfe strahlt mit seiner Stimme und seiner Lesekunst eben eine große Ruhe und Behaglichkeit aus. Also ich finde auch, das ist genau das Richtige für die Adventszeit.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Maximilian und der verlorene Wunschzettel von Alex T. Smith. Gelesen von Peter Kämpfe. Es sind 2 CDs, 2 Stunden, 14 Minuten Hörzeit zum Preis von 13 Euro. Man kann das Ganze auch als Download bekommen für 9,95 Euro und empfohlen ist es für Kinder ab 6 Jahren. Erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Die Hörbuchzeit geht damit zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karfig
und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.